AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von AI in Finance, dem Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und mir. Ich bin Mike Klotz zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr und Banking. Seit langer Zeit tatsächlich, wir hatten eine kleine Zwangspause. Wir konnten sozusagen nicht aufnehmen aus Gründen. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt wieder am Start und freuen uns, mit euch über die neuesten Entwicklungen zu sprechen. Was heißt, wir sprechen gar nicht mit euch, sondern wir zwei, Sascha und ich, sprechen drüber. Und ich freue mich, Sascha, dass wir uns seit langer Zeit, seit 4 Wochen, glaube ich, nochmal sehen. Hallo, Sascha.
Moin, Mike. Ja, ist echt lang her. Wir haben uns das letzte Mal gerade gesehen oder gesagt in wo war das? Frankfurt, oder? Frankfurt gesehen. Ja,
aber live, nebeneinander.
Genau, aber danach ist es halt irgendwie echt sehr ruhig geworden um uns beide. Und was ich ja bekommen habe, ist so ganz viel Feedback. Haben wir auch schon so ein bisschen ausgewertet und wollen wir natürlich auch ein bisschen hier einfließen lassen. Was ich aber auch tatsächlich in den letzten 2 Wochen bekommen habe, war das Feedback nach dem fehlenden Podcast in der Spotify und Apple Podcast-Liste. Und natürlich auch so ein bisschen der Drang danach, so, wie geht's jetzt bei euch weiter? Hört ihr auf? Was soll das? Und um diese Gerüchte zu zerstreuen, gibt's heute auf jeden Fall eine volle Episode mit ganz vielen News. Wir haben aber auch ganz viele Ideen irgendwie für so ein bisschen Tieferlegung von ein paar anderen Sachen. Und ich würde sagen, wir nehmen das jetzt mal als Kickoff, Mike, um wirklich wieder wöchentlich hier abzuliefern. Und wenn es ein bisschen kürzer ist, ist das auch so. Aber ich glaube einfach, eine gewisse Regelmäßigkeit schadet bei dem Thema nicht.
Auf gar keinen Fall. Und Abwesenheit, kann man ja auch sagen, schafft ja Begehrlichkeiten. Das haben wir also geschafft. Ja, wir haben uns ganz bewusst dazu entschlossen, 4 Wochen Pause. Nee, Spaß beiseite. Genau, wir wollen nochmal Deep Dives machen, wie du es gesagt hast, und auch wieder die Kontinuität da reinbringen. Deshalb, mea culpa. Bezeichnen wir es als verlängerte Sommerpause.
Ja. Apropos Begehrlichkeiten, ja, also so wie ich dich begehre, dann begehre ich ja immer die News um das Thema OpenAI. Da gab es richtig viel. Wir wollen das gar nicht so alles aufarbeiten, weil in den letzten 3 Wochen ging es ja vor allem rund um diese Finanzierungsrunde von OpenAI in ganz, ganz viele Richtungen. Aber ich finde es so ganz spannend, mal so ein bisschen einen Blick reinzuwerfen. Denn also die haben ja ihre Finanzierungsrunde jetzt dann seit dem Wochenende, glaube ich, in Sack und Tüten. Und die Info ist jetzt auch nicht mehr ganz neu. Aber ich habe mich am Wochenende dazu mal so auf das Pitchbook von denen, auf das Pitchdeck und auf das Termsheet, das ist nämlich auf Pitchbook und New York Times geleakt, so ein bisschen reingewühlt auf das Closing der aktuellen Runde. Und das ist schon tatsächlich ein bisschen spannend. Denn OpenAI erwartet, wie immer mal wieder auch von uns hier gemutmaßt, wurde einen Umsatz in 2024 von fast 4 Milliarden Dollar, aber hat in der gleichen Zeit tatsächlich immer noch 5 Milliarden als Verlust verbrannt. Und was hier auch sehr interessant ist, finde ich, dass nicht nur die Nutzerzahlen wirklich massiv gewachsen sind, sondern natürlich auch die Kosten. Aber wenn man mal so ein bisschen reinschaut, also monatlicher Umsatz finde ich spannend. August dieses Jahres, also vor gar nicht langer Zeit, war der bei 300 Millionen Dollar. Das ist ein Anstieg von über 1.700% seit Anfang 2023. Das heißt, das ist richtig durch die Decke gegangen. Und wir haben derzeit rund 10 Millionen zahlende Nutzer. Wir haben diese monatliche Gebühr von, glaube ich, knapp, oder nee, sind genau 20 Euro. Dollar aktuell. Ja. Die wollen sie jetzt erhöhen auf 22 in den nächsten Tagen. Und ich glaube, bis 2028 soll die in der Standardversion auf 44 Dollar erhöht werden. Das ist natürlich auch einer der spannenden Income-Streams auf jeden Fall. Bin ich auch gespannt, wie die Nutzer da mitmachen. Es gibt ja immer noch viele kostenlose Modelle, die aber auch jetzt fairerweise nicht an die Qualität rankommen der aktuellen Modelle, gerade 4O Plus und Co. Aber was ich auch so ganz interessant finde, sind so die Umsatzerwartungen und Prognosen. OpenAI erwartet nämlich, dass der Turnover im aktuellen Jahr, im nächsten Jahr war es, genau, auf 11,6 Milliarden anwachsen wird. Und dass sie bis 2029 die Marke von 100 Milliarden Dollar wirklich locker erreichen werden. Und ich glaube, das verdeutlicht mal wieder, wie kostenintensiv auch so eine Entwicklung von so einem oder respektive mehreren Sprachmodellen ist. Und das offenbar auch in den nächsten Jahren noch bleiben wird. Aber wenn wir uns auch ansehen, wie diese Runde jetzt auch gefeiert wird medial, dann verdeutlicht das meiner Meinung nach auch, dass eine Vielzahl an VCs an diesen langfristigen Erfolg von OpenAI und auch dem Chairman Sam Altman glauben. Eines der riesigen Themen in dem Pitch Deck ist wie immer das Thema AGI, also Artificial General Intelligence.
Aber jetzt lass uns noch mal einen kurzen kleinen Schritt zurückgehen. Also was ich total spannend finde neben den ganzen Zahlen, da bin ich ja nicht so tief drin wie du, aber was ich total spannend finde, ist die Tatsache, dass ja eigentlich OpenAI vom, naja, nicht vom ersten Tag, aber relativ früh ein sehr valides und tragfähiges Businessmodell hat. Also die Anzahl der Subscriber nimmt stetig und kontinuierlich zu. Und ehrlicherweise, wer die kostenpflichtige Version nutzt, möchte auch nicht mehr zur kostenlosen Version wechseln. Das kann man mit aller Deutlichkeit sagen. Hat natürlich auch was mit den Entwicklungssprüngen zu tun. Also man merkt natürlich auch als Nutzer, da tut sich eine ganze Menge. Da kommen wir ja auch gleich nochmal im Detail zu. Was aber, wie gesagt, total wichtig ist, ist die Tatsache, dass es nicht ein Tool ist, was man mal ausprobiert, sondern was sich inzwischen bei so vielen Menschen in den Alltag, zumindest in den Business-Alltag, ein wichtiges Werkzeug geworden ist. Da bezahlt man einfach für. Und denkt mal an die Zeiten zurück, wie Google groß geworden ist. Also für Google Mail, also ich kenne die wenigsten Menschen, die dafür bezahlen oder überhaupt für Google-Dienste bezahlen, wie genauso wie für ganz, ganz viele andere. Hier gibt es ein Businessmodell, was funktioniert und wo noch Luft nach oben ist. Und ich bin ganz ehrlich, selbst wenn das Ding irgendwann $40 kostet, ich meine, klar, es gibt Grenzen, aber das ist so wertvoll und das Gleiche siehst du auch bei Perplexity, da kenne ich die Zahlen nicht, vielleicht du, aber auch da ein tragfähiges Businessmodell, was scheinbar so funktioniert oder was scheinbar funktioniert.
Ja, es ist zumindest eine Säule in diesem Modell. Also ich glaube, die brauchen halt einfach massiv viel Geld, um sich wirklich zu finanzieren und auch refinanzieren für diese Entwicklung von diesen halt irgendwie sehr riesigen Parametern in den Trainings der Sprachmodelle. Wie das zukünftig aussehen wird, ich glaube, das ist noch so ein bisschen fraglich, aber ich finde es gut, dass sie halt auch auf unterschiedliche Beine sich aufstellen. Ja, Perplexity, kommen wir auch gleich nochmal zu, geht ja ganz doll in den Search-Bereich hinein und versucht dort mitzumischen. Und ich glaube halt bei OpenAI ist es vor allem tatsächlich die Monthly Subscription, aber dafür kriegst du halt auch wirklich was für dein Geld. Und du hast gerade, ne, auch Google angesprochen, aber schauen wir auch zu Apple. Die haben am Anfang natürlich all diese Art von Software-Suites kostenlos rausgegeben, aber dann natürlich auch irgendwo ein Cap eingeführt, sobald du an der Nadel hingst, mit, keine Ahnung, deine Fotos auf Google-Fotos hochzuladen oder auf Apple, hast du mittlerweile halt irgendwie auch für einen, keine Ahnung, irgendwie 100 Gig sind kostenlos und danach musst du halt irgendwie 1,99 bezahlen. Und das war am Anfang so, ja, na gut, dann mache ich das jetzt mal 3 Monate. Ich zahle das seit Jahren und das geht einfach von der Kreditkarte ab.
Ja, das stimmt, aber das wird total spannend. Da würde mich auch deine Meinung interessieren. Wir haben jetzt schon länger auch nicht mehr über Apple Intelligence gesprochen, was ja jetzt im Oktober kommen wird, zumindest in den USA, in der ersten Version und irgendwann mit Sicherheit auch in die EU, so Gott will. Die spannende Frage ist aber, auch Apple Intelligence oder auch generell, wenn du dir anschaust, Meta, Google brauchen Energie, brauchen viel mehr Ressourcen als Cloud-Speicher. Cloud-Speicher kostet nichts. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie sich das mittelfristig oder langfristig tragen wird. Du hast jetzt gerade einen Gesichtsausdruck gemacht, der mir widerspricht.
Ich habe gehustet, hast du nur nicht gehört. Okay. Nee, aber ich glaube, also du hast total recht. Und also noch sind wir hier, also wenn wir über die ganz aktuellen Themen reden, ist ja ganz viel der Nutzung ist halt irgendwie Text-zu-Text basiert. Und das geht ja, sage ich mal, noch halt irgendwie, was in der Cloud-Verarbeitung ist. Aber wenn du jetzt auf Multimodalität gehst und auf Text-to-Voice zum Beispiel, wenn wir gleich über den Advanced Voice Mode sprechen oder Text-to-Video und Co., dann werden ja hier riesige Datenmengen tatsächlich auch produziert. Die müssen irgendwo zwischengespeichert werden, gebuffert werden. Die müssen irgendwo auf einen Media-Interface hochgeladen werden oder auf so eine Serverstruktur tatsächlich, um da eine Weile halt irgendwie zu sein. Und das wird massive Datenmengen natürlich auch fressen. Und ich glaube, das, wie wir auch schon mehrmals hier darüber gesprochen haben, das Thema Energie und Speicherkapazitäten in der Cloud und natürlich dann irgendwo auch als Safe Space on-premise sind da absolut nicht mehr wegzudenken. Ja, schauen wir uns mal irgendwie das Thema an. Advanced Voice Mode habt ihr sicherlich irgendwie auch alle verfolgt, war ja riesengroß in der Presse. Du hast es getestet, ich sowieso. Und ne, vielleicht für alle nochmal, das OpenAI hat vor, ich weiß nicht, glaube ich, 3 Wochen war es, AVM, also Advanced Voice Mode, eingeführt. Erstmal für zahlende ChatGPT-Kundinnen und Kunden. Und das ist dieser neue
Sprachmodus. Genau, also vielleicht, wenn ich kurz dich unterbrechen darf. Advanced Voice Mode wurde ja mit dem O1-Sprachmodell eingeführt. Also es ist zusammen quasi mit einem neuen Preview-Modell eingeführt. Und dieses O1 ist ja in mehrerlei Hinsicht ziemlich spannend. Also wir haben auf der einen Seite den Advanced Voice Mode. Was ich aber viel spannender finde und was wir hier in Deutschland auch schon testen oder auch nutzen können, ist ja die Tatsache, dass O1 viel weniger fantasiert, viel besser mit mathematischen Aufgaben ist. Und insgesamt die Ausgabe, die man bekommt, noch professioneller im Sinne, was Qualität betrifft. Also wir haben immer gesagt, das steigert sich und die ganzen Modelle werden immer besser. Ich finde, O1 ist ein krasser Sprung nach vorne, auch wenn es ein bisschen langsamer ist. Aber in der Qualität, wenn man Fragen stellt, was man dann als Antworten bekommt, finde ich das ein krasser Move. Und damit, sorry, dass ich unterbrochen habe, der Advanced Voice Mode, der noch nicht in Deutschland oder noch nicht in der EU, zumindest nicht ohne VPN zu testen ist. Mit etwas Trickserei kann man ihn aber auch hier nutzen.
Ja, komme ich gleich zu. Ich würde nur einmal kurz darauf referenzieren, was du gerade gesagt hast. Also ja, das Ding ist jetzt irgendwie logischer, es überlegt ja auch länger, was ich ehrlicherweise tierisch nervig finde, weil ich daran gewöhnt bin, dass mein 4O mir halt innerhalb einer Bruchteil von einer Sekunde eine Antwort rüberspuckt. Qualität jetzt mal dahingestellt und Hochwertigkeit, aber wenn du eine relativ simple Frage in O1 stellst und der dann irgendwie 5 bis 7 Sekunden überlegt, dann fühlt sich das wirklich wie eine Ewigkeit an. Und du denkst, das Ding ist kaputt oder du hast gerade kein Internet. Und das finde ich schon schwierig. Und du hast ja auch argumentiert, und das ist ja so ein bisschen die OpenAI-Argumentation, dass es jetzt weniger fantasiert, weil es halt einfach länger überlegt. Das ist natürlich totaler Bullshit, dass es überlegt, weil es durchsucht einfach nochmal andere Datenquellen und versucht, die irgendwie anders zusammenzuführen. Aber wir reden ja immer noch von generativer künstlicher Intelligenz, also ne, dieses schöpferische Element im Sinne von ne, also Deep Learning, um Muster in bestehenden Datensätzen zu identifizieren und zu analysieren. Aber was es ja ganz am Ende macht, ist einfach nur die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes zu berechnen. Also eine richtige Logik im Sinne von mathematischer Logik ist da ja immer noch nicht drin. So, und das finde ich so ganz spannend. Und das sind auch so die großen Kritiken, die es an diesem Modell gerade gibt im Vergleich zu dem bisherigen. Genau, aber beim Voice Mode, und das finde ich halt auch glaube ich, cool für euch, die da draußen zuhören, das ist, also der ist jetzt erstmal nur für Plus- und Teams-Nutzer verfügbar und ich glaube, andere Abonnenten soll jetzt in den kommenden Wochen folgen. Was ist es am Ende? Es sind einfach Audio-Chats. Ja, du kannst dich halt irgendwie mit GPT jetzt unterhalten. Es ist deutlich natürlicher, als es vorher war. Es hat auch so ein paar neue, coole Funktionen. Das nennt sich so Custom Instructions. Memory ist mit dabei, also du kannst das Ding ein bisschen personalisieren und du kannst halt irgendwie dein Gedächtnis mit dabei haben. Das finden wir beide ja sehr, sehr gut, dass du GPT nicht immer neu anlernen musst, sondern der den gesamten Kontext der letzten Wochen als Gespräch halt wirklich auch noch verarbeitet. Ist teilweise auch ein bisschen gruselig, aber ist halt irgendwie wie so ein Personal Assistant, wie so ein Buddy, mit dem du einfach irgendwie sprechen kannst, weil der sich auch an gestern und an letzte Woche erinnert. Und was halt so ganz schön ist, das finde ich tatsächlich, weil ich auch die Stimme irgendwie nicht mehr hören kann mittlerweile, weil ich es sehr intensiv nutze, ist, dass man die Stimme jetzt anpassen kann und auch ChatGPT so in Dialekten sprechen kann. Es gibt 9 Stimmen, die da verfügbar sind, durch so, also sie nennen es, glaube ich, naturinspirierte Namen, würdest du es auf Deutsch, glaube ich, nennen. Aber es ist interessant. Und ich glaube, mit diesem Voice Mode kannst du einfach auch völlig neue Themengebiete für dich selbst mal irgendwie ausprobieren und bespielen, ja. Also Nutzer können zum Beispiel ChatGPT auch nutzen, um sich Geschichten erzählen zu lassen, sich auf irgendwelche komischen Situationen im Business oder auf, keine Ahnung, das First Date, auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten. Und du kannst es jetzt viel besser nutzen, auch um Sprachkenntnisse zu trainieren, ja. Ich habe so ein bisschen, Spanisch und Französisch da so, mal so ein bisschen versucht rumzusprechen und das mir auch als so ein, ja, keine Ahnung, Duolingo-Ersatz mir aufzubauen. Auch das funktioniert nach einer ganzen Weile. Und ich habe tatsächlich in der Woche, bevor das rauskam, mit der Version von GPT-4o das mal ausprobiert als Bot, den ich mir damit direkt gebaut habe, für eine bestimmte Interviewsituation in einem Gremium, was mir sehr schwierige Fragen gestellt hat. Und das habe ich quasi versucht zu simulieren mit einem Rollenspiel-Charakter. Und ich habe dann mit jeder weiteren Frage-Antwort-Kombination wirklich gemerkt, dass es viel, viel besser wird und ich dann das ab und zu einfach beim Joggen und zwischendurch und wenn ich im Taxi oder im Zug war, einfach tatsächlich als Dialog mit diesem Advanced Voice Mode genutzt und ich glaube, das werden viele Menschen machen, sich auf Alltagssituationen, Business-Situationen halt irgendwie vorzubereiten.
Weiß ich, also eine ganz neue Form des Dirty Talks erlebe ich gerade, davon abgesehen. Was ich aber spannend finde, das hast du nur in dem Nebensatz erwähnt, 2 Dinge. Das eine, nämlich Emotionen. Du kannst jetzt im Advanced Voice Mode sagen, spreche mit besonders fröhlicher Stimme, spreche mit besonders seriöser Stimmfarbe oder Klangfarbe. Und dann ändert sich die Stimme auch entsprechend. Du kannst auch lustige Sachen machen, spreche mit besonders piepsiger Stimme, mit Mickey-Maus-Stimme, dann wird die Stimme entsprechend erhöht. oder sehr beruhigend. Also du kannst ja deine eigene Yoga-Session quasi machen. Das zweite Thema, was ich noch viel spannender finde, ist nämlich die Tatsache, und das hast du gerade gesagt, die Konversation ist sehr viel natürlicher und die ist deshalb viel natürlicher, weil, wie bei unserem Podcast, du mich und ich dich unterbrechen kannst und ChatGPT in dem Fall dann auch darauf reagiert. Das heißt, wenn sie bis hierhin war es immer so, wenn was gesagt wurde, musstest du immer abwarten oder halt mit per Knopfdruck quasi interrupten. Hier kannst du einfach dazwischen quatschen und der Kontext geht nicht verloren. Das finde ich super spannend und macht natürlich das Gespräch super natürlich. Und du hast es gerade angesprochen, gerade wenn du Sprachen lernen willst oder wenn du halt so eine Interview-Situation testen möchtest.
Ja, es fühlt sich tatsächlich viel natürlicher an und auch das ist mittlerweile auch schon wieder gewöhnt bei mir. Ich denke halt so, ja klar, aber logisch, das ist ja irgendwie auch dann neu. Die Nutzung ist so ein bisschen schwierig noch, es ist zeitlich noch begrenzt. Ich glaube, nach 30 Minuten oder so wird so eine Nachricht angezeigt, dass die Zeit abläuft. Bei mir ist das nicht so ein Problem, weil ich immer sehr schnell spreche und das mir endlich mal zugutekommt. Ich glaube aber persönlich wirklich daran, so als kleine Conclusio hier, dass diese natürlichere Sprachinteraktion mit den ChatGPTs diese Nutzerinnenbindung einfach noch viel mehr fördert und auch die Akzeptanz noch viel mehr steigern wird. Und das Ganze halt auch gepaart mit dieser Memory-Funktion, über die wir gesprochen haben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ChatGPT damit noch viel mehr zum persönlichen Assistenten/Sprachassistenten dann aktuell in über 50 Sprachen werden kann, als es das jetzt ohnehin schon ist. So. Was so ganz witzig ist in dem Kontext, ich habe einen Artikel gefunden auf dem amerikanischen Fox, wo der Artikel beschreibt, dass es eine wachsende emotionale Abhängigkeit von Menschen zu fortschrittlichen KI-Chatbots wie GPT-4o gibt, die dann quasi natürliche Gespräche führen und Emotionen widerspiegeln können. Und selbst OpenAI selbst warnt vor dieser emotionalen Abhängigkeit und der Gefahr, dass Menschen den Kontakt zu realen Beziehungen verlieren. Wo ich so dachte, ach okay, jetzt haben sie vielleicht doch wieder ein Ethik-Team oder zumindest nochmal einen alten Artikel von Ilya Sutskever irgendwie ausgegraben, den er irgendwo geschrieben hat, als er noch bei OpenAI war. Aber sie argumentieren, dass trotz des Risikos das Modell quasi mit einer Sprachausgabe für Nutzer veröffentlicht wird, so wie wir eben darüber gesprochen haben. Aber in diesem Artikel wird überlegt, ob solche Beziehungen zu künstlicher Intelligenz süchtig machen und auch dann den sozialen Umgang sowie unsere Fähigkeit, eine echte menschliche Beziehung zu pflegen, dann auch negativ beeinflussen können.
Ich finde das einen ganz spannenden Aspekt, weil ich denke jetzt gerade, also Gefahren sieht man schnell und ich erwische mich ja auch dabei, wie ich in so einem Chat vergesse, dass das Gegenüber letztendlich sehr künstlich ist, also keine natürliche Person. Aber wenn wir jetzt mal an solche Situationen denken, wie Senioren, also alte Menschen, die vielleicht keinen Kontakt zu Familie haben aus verschiedensten Gründen oder aber auch im medizinischen Umfeld. Ich denke hier an Autismus zum Beispiel, die ein großes Problem haben, soziale Interaktion mit echten Menschen sozusagen durchzuführen oder am Leben zu erhalten. Da ist natürlich so etwas eher Segen als Fluch. Und ich glaube, am Ende ist es eine Form der Gewöhnung. Also wir haben immer vor neuen Technologien gewarnt und gab immer eine Form der Abhängigkeit. Ja, ich erinnere mich an den Gameboy, alle waren abhängig vom Gameboy, davor waren es die Comics, davor waren es, keine Ahnung was, Bücher, dann das Fernsehen irgendwann. Also ja, also man muss sicherlich aufpassen und es gibt Gefahren, aber ich sehe hier sehr viel mehr Nutzen. Und wir kommen ja auch gleich nochmal zu anderen Themen, also auch im Bereich vom Support. Also wenn du einen Kunden hast, der irgendwie total erbost ist, dann ist das vielleicht schöner, wenn der einen künstlichen Assistenten anschreit und das Gefühl hat, da ernst genommen zu werden, als wenn sich der echte Support-Mitarbeiter damit auseinandersetzen muss.
Ja, total. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Positivbeispiele in diesem Artikel. Wir verlinken den auch nochmal. Da gibt's eher so Negativbeispiele, die auch so ganz witzig sind, finde ich. Also da geht's vor allem um so diese emotionale Abhängigkeit. Da gibt's eine Person, die beschrieben wird, wie sie eine enge Bindung zu so einem KI-Assistenten entwickelt, der in so eine Halskette eingebaut ist dass sie quasi diesen enger empfindet als ihre realen Freunde und sich dann nur noch mit diesem Ding irgendwie unterhält und ihre kompletten Freundschaften verliert. Und ein weiteres Beispiel ist auf so einer Plattform, die heißt Replica, auf der Menschen dann romantische und teilweise sogar sexuelle Beziehungen mit KI-Begleitern eingehen. Und als diese KI dann die Möglichkeit zu den erotischen Chats eingeschränkt hat, waren viele Nutzer halt komplett irgendwie emotional betroffen und haben dann irgendwie da rumrandaliert, was es denn soll, weil das ja der eigentliche Grund, warum sie halt irgendwie dort sind. Aber das ist so ein bisschen eskaliert und wurde dann, glaube ich, auch geschlossen.
Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, du hättest den Artikel bei Vox gefunden und ich dachte, warum bist du auf Vox News? Was zur Hölle? Es ist aber Vox mit V am Anfang geschrieben. Also Entwarnung für die Lesehörer.
Deswegen habe ich auch den Zusatz gegeben, die amerikanische Version. Ja, es ist nicht TV-Vox gleich neben RTL 2.
Nee, ich dachte an Vox News. Also ich hatte was ganz anderes im Kopf.
Oh Gott.
Ja, genau.
Vom orangefarbenen Clown. Ja, nee. Genau, Thema Stimmen, auch spannend. Meta hat jetzt auch schon, glaube ich, 2 Wochen her, aber vielleicht habt das noch nicht alle mitbekommen, Llama 3.2 vorgestellt und hat bekannt gegeben in seiner neuen Version des Modells, dass nun auch visuelle Fähigkeiten besitzt, dass da auch neue Stimmen drin sind. Und zwar prominente Stimmen. Ja, die haben jetzt irgendwie Judi Dench, die haben John Cena mit dabei. Und wie immer, ne, die neuen Funktionen sind natürlich erstmal nur in den USA eingeführt und sollen dann in weiteren Märkten eingeführt werden. Aber auch Meta hat begriffen, dass das Thema Voice und Voice-Ausgabe und tatsächlich halt irgendwie Assistenten absolut über Voice funktioniert und deutlich weniger über Spracheingabe und hat das gesamte Modell 3.2 jetzt auch in diese Richtung gestrickt, weil, wie wir auch schon hier ab und zu besprochen haben, das Thema Latenz ist bei Voice natürlich wahnsinnig wichtig und muss halt von Anfang an mitgebaut werden, weil du später nicht mehr rein trainieren kannst.
Muss ich mich jetzt schämen, wenn ich die Namen nicht kenne, die du gerade genannt hast, weil du sagst, es ist prominent.
Du kennst Judi Dench nicht?
Nee, wer macht das? Was macht die?
Die war Q bei James Bond. James Bond, schon mal gehört?
Ah, ja, ja, James Bond, kenn ich mal. Ist das die Britin, die Ältere?
Ja.
Okay.
Überleg selber, ob du es rausschneiden möchtest. Genau, Judy, ich glaube, die ist auch, ich weiß gar nicht, ob die gestorben ist. Die war halt.
Ich meine, tatsächlich, die ist gestorben vor ein paar Wochen. Kann das sein?
Weiß ich nicht.
Ja, ich schneide
also die hatte, glaube ich, die hatte so ein paar Themen und die war schon ewig halt irgendwie bei James Bond, aber die war nicht Q jetzt, wo ich drüber nachdenke. Nee,
M war die, genau.
Aber die ist dann irgendwann ausgeschieden, was echt traurig war für alle eingefleischten James Bond Fans, weil die war halt irgendwie 100 Jahre mit dabei und war wirklich, wirklich toll.
Okay.
Genau, back to Script. So ein richtiges Script haben wir ehrlicherweise heute gar nicht. Aber es gibt ein total spannendes Thema auch nochmal aus dem Bereich AI goes to Hollywood, könnte man es formulieren. Es gibt ja diese Firma Lionsgate und für viele, und vielleicht auch für dich, bekannt wie Blockbuster, wie John Wick, ja, oder die Tribute to Panem, Hunger Games. Und die haben nun eine Partnerschaft mit diesem KI-Startup Runway, über das wir auch schon mal gesprochen haben, geschlossen. Und was die wollen, ist ein Gen-AI-Videomodell gemeinsam entwickeln, das dann Projekte von Filmemachern erstmal unterstützen soll. Denn Lionsgate sieht in dieser Technologie eine Möglichkeit, die Inhalte einfach viel effizienter zu produzieren, um so natürlich neue Projekte günstiger, aber auch irgendwie kreativer zu gestalten, ohne dass du halt irgendwie krasse Effekte halt irgendwie einbauen musst. Und der Anbieter Runway ist ja spezialisiert genau auf diese generativen Modelle und natürlich auch bekannt für solche KI-Tools. Ne? Gen 2 haben wir mal drüber gesprochen. Das ist so ein KI-Tool, das aus Textbeschreibungen wirklich absolut foto- und videorealistische Content-Videos erstellen kann. Und dieser Runway-CEO hat jetzt zusammen mit dem Lionsgate-Manager hervorgehoben, dass diese Technologie Filmemachern ganz neue Möglichkeiten bieten soll, ihre Geschichten zu erzählen und dann auch das Interesse von Produzenten wecken möchte. Gleichzeitig ist da natürlich auch ganz, ganz viel Skepsis mit dabei, weil einfach noch unklar ist, ob und wie diese kreativen Teams, ne, ob die vergütet werden, wenn ihre Projekte als Trainingsmaterial natürlich für KI auch genutzt werden. Also die gute alte Copyright-Debatte, die wir ja auch schon ein paar Mal irgendwie thematisiert haben. Aber ich finde, diese Partnerschaft kommt einfach zu einer Zeit, in der KI offenbar in der Filmindustrie überall auf der Welt so intensiv diskutiert wird. Und natürlich gleichzeitig bei ganz vielen Kreativen Besorgnis auslöst, sowohl die Copyright-Debatte als auch gleichzeitig natürlich, ob es zukünftig überhaupt noch, ne, Models, Schauspieler und Co. geben wird und ob es das überhaupt noch braucht oder ob alles wirklich on-demand live erstellt wird mit einem LLM. Und ich glaube, es gibt ganz viele Filmemacher und diese ganzen Produktionsfirmen, die diesen Einsatz jetzt als Unterstützung begrüßen. Und ich glaube, ganz viele fürchten einfach die Existenz ihres Arbeitsplatzes.
Ja, total nachvollziehbar. Und wir kommen ja gleich auch noch zu weiteren OpenAI-News zum Thema Entwickler, also Softwareentwickler. Es gibt in der Tat Berufszweige, die sich glaube ich, sehr stark verändern werden. Du hast es gerade genannt, also der ganze kreative Bereich, alles, was mit Bild- und Videogenerative AI zu tun hat. Und ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht von Pika, da kommen wir gleich zu. Es ist wirklich wild, was momentan schon funktioniert. Zugegebenermaßen immer so 4-5 Sekunden Spots, aber das ist ja der Anfang. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten Jahren, nicht Monaten, aber wenigen Jahren, wirklich AI-generierte Szenen oder vielleicht sogar ganze Filme sehen werden.
Auf jeden Fall. Ich glaube, auch wenn du die Memory-Funktion von den einzelnen Charakteren und Hintergründen und Szenen die einfach speichern kannst und einfach wirklich eins zu eins wiederverwenden kannst, dann ist es ja nicht mehr schwer. Ja? Und wenn du dann halt irgendwie in aller Kreativität dann die Welten miteinander verbindest, dann sparst du dir einfach so viel Geld, Aufwand, Kapazität, viel Ressourcen, überall, ne? Also von der Infrastruktur, aber eben auch von den wirklich dann auch sehr teuren SchauspielerInnen.
Ja. Du hast ja eben gerade schon Meta genannt und dann können wir vielleicht die News direkt anschieben. Also Meta hat ja nicht nur ein neues LLama 3.2 vorgestellt, sondern auch ein neues Tool namens MovieGen. Und MovieGen ist wirklich wild. Es ist, man kann es noch nicht nutzen, also man kann sich nur die Beispiele anschauen. Und das richtet sich an wirklich Kreative. Und wenn man sich anschaut, was möglich ist, mit einfachsten Tools und Textprompts und was als Ergebnis rauskommt, auch die Tatsache, dass ich Bilder oder vielmehr Videos, die da sind, manipulieren kann. Also in den Beispielsvideos sieht man jemanden, der auf einer Strecke geradeaus joggt und man hat einfach mal mir nichts, dir nichts den Hintergrund geändert oder dem irgendwelche neue Klamotten angezogen. Das ist schon sehr beeindruckend. Natürlich sieht man es jetzt, Stand jetzt noch, das sieht nicht so 100% echt aus. Aber auch hier, wir bewegen uns ja am Anfang. Und das, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass ich neue Szenen erstellen kann, neue Filme erstellen kann, das ist sicherlich das Endergebnis. Aber wenn wir uns anschauen, wie einfach es jetzt möglich ist, für Unternehmen eigene Werbeclips zu erzeugen. Ich meine, das war früher großen Companies vorenthalten, kreative Werbung zu schalten und auf die Webseite zu packen. Das wird in wenigen Monaten, wenigen Jahren für jedermann, jeder Frau möglich sein, für das eigene Unternehmen, vom Dachdecker bis hin zum Friseurgeschäft, sein eigenes Imagevideo zu erstellen, ohne dass du halt aufwendige Dreharbeiten durchführen musst. Und das ist super spannend. Ja, also wir werden sicherlich mehr Bewegtbild in den nächsten in nächster Zeit sehen, aber auch natürlich super erschreckend, wenn man überlegt, da hängen natürlich auch sonst krasse Arbeitsplätze und eine ganze Industrie dran.
Ja, hast du noch ein Thema, was dazu passt?
Tatsächlich Pika. Pika ging so ein bisschen durch die Decke in den letzten Tagen, weil sie eine neue Version gelauncht haben. Also auch für die Hörerinnen und Hörer. Pika ist eines der vielen Text-to-Video-Tools, wo man Bilder hochladen kann und aus den Bildern kann man sich lustige Bewegbilder machen oder komplett neu animieren. Und die haben eine neue Version gelauncht, Version 1.5. Und mit dieser Version 1.5 haben sie Presets eingeführt. Also man kann es noch nicht so super frei benutzen, aber die Presets sind sehr beeindruckend. Ich schicke dir gleich mal ein kleines Video. Man kann also sagen, okay, es gibt ein Bild und mache aus dem Bild einen Luftballon oder lass es zerquetschen. Und was dann passiert ist, also das Bild wird dann benutzt, um beispielsweise ein Porträtfoto als riesen Luftballon aufblasen zu lassen, was super überzeugend und auch witzig aussieht. Und man kann halt lustige Memes draus basteln. Es ist kostenlos zu nutzen, man muss sich nur anmelden. Wir verlinken es natürlich und packen es in die Shownotes und vielleicht packen wir auch mal so ein kleines Beispielvideo von mir, wo man meinen Kopf als Kuchen zerschneidet. Sieht sehr überzeugend aus und hat zumindest bei meinen Geschwistern für großes Entsetzen gesorgt.
Entsetzen oder Freude, das ist dick im Auge des Betrachters.
Es wurde kommentiert mit Igitt. Das weiß ich nicht, warum. Wegen dem Kuchen oder wegen meinem Gesicht? I don't know. Ja. Genau, das hatten wir dazu. Denn vielleicht machen wir so ein bisschen, wir hatten eben schon über OpenAI gesprochen. Tatsächlich, du hast ja ganz viel, was das Thema Finanzierung betrifft, quasi auseinandergenommen. Aber es ist auch darüber hinaus einiges passiert. Also auf der einen Seite war jetzt oder haben im Oktober die OpenAI Dev Days angefangen. Der erste war bereits am 1. Oktober in San Francisco. Am 30. Oktober geht's in London weiter und zu Ende sind die Dev Days dann am 21. November. Im Rahmen dessen hat Sam Altman auch einen kleinen Fireside-Chat zum Besten gegeben, oder vielmehr gab es einen Fireside-Chat mit ihm, den verlinken wir natürlich. Und es wurde einiges auch angekündigt. Das Developer Days bedeuten, es wurden ganz viele Sachen angekündigt, dass Entwicklerinnen und Entwickler aus aller Welt halt die neuen OpenAI-Tools implementieren können. Und es gibt so zwei, drei, die ich ganz spannend finde. Auf der einen Seite hat man eine neue Realtime-Voice-API herausgebracht oder bringt sie jetzt heraus, was dazu führt, dass Entwickler und Entwicklerinnen das ganze Thema Speech-to-Speech in ihre Anwendung implementieren können. Also alles, was mit Voice zu tun hat, wir denken jetzt auch, du hast eben das Beispiel gemacht mit dem Thema Sprache, also Sprache lernen, aber auch wenn es darum geht, um Sprachausgabe, also dass ich in der App beispielsweise Artikel, Spiegel Online und so weiter vorlesen kann, das ist jetzt mit der neuen Voice API noch viel einfacher und vor allen Dingen in Echtzeit möglich. Das heißt, man kann halt einfach diese API einbinden, um dann entsprechende seine Lösung entsprechend mit dem Thema Sprache aufzuwerten. Genau. Dann haben das Thema Sprache. Dann habe ich so ein bisschen das für mich verortet. Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, was hat das auch für Auswirkungen, die ganzen Entwicklungen auf Arbeitsplätze, und insbesondere beim Thema Softwareentwicklung hat ChatGPT jetzt Canvas herausgebracht oder wird es herausbringen. Das ist ein neues Tool, wo ich im Prinzip den Programmcode direkt mit bearbeiten kann in einer Chat-Funktionalität. Bisher war es immer so, ich konnte natürlich mir Programmcode erstellen lassen, aber Canvas ist im Prinzip ein Entwicklungsfenster oder Tool, wo ich zusammen mit ChatGPT am Code arbeiten kann und Code direkt ändern kann. Das heißt, als Entwickler komme ich sehr viel schneller zum Ziel. Ganz viel Fleißarbeit fällt weg, die sonst notwendig ist, und ein krasser Schritt auch in Richtung Anwendungs- und App-Entwicklung. Genau, das waren die beiden interessanten Themen, die ich noch hatte zum Thema OpenAI.
Ich glaube, Canvas, einmal kurz eingehakt, das wird, glaube ich, wirklich cool. Also ich habe da so ein bisschen angefangen, irgendwie mit rumzuspielen, aber es ist irgendwie, also vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen dumm an, aber es ist noch nicht so richtig da. Aber die ursprüngliche Chatbot-Oberfläche hat ja quasi nicht zugelassen, dass du einzelne Abschnitte von einem Ergebnis überarbeiten kannst. Stattdessen war ja immer so eine Anpassung nur mittels genauer Beschreibung, also ein Reprompting möglich. Oder der Nutzer musste dann den ganzen Abschnitt neu kopieren und neu einfügen, und durch diese neue Canvas-Funktion kannst du es quasi wie so ein Lektor oder ein Codeprüfer nutzen, um so ein direktes Feedback quasi reinzugeben. Ja. Und was Canvas macht, es soll sich dann automatisch in so einem neuen Fenster öffnen, wenn GPT so ein Szenario erkennt, in dem die Anwendung hilfreich sein könnte. Und dann gibt es irgendwie auch noch Shortcuts, die du dann irgendwie da einfügen kannst, was ich auch ganz cool finde, mit denen sich der Nutzer dann direkt Vorschläge und auch Feedback zu einzelnen Sätzen oder Teilen in einem Bild oder einem Video abholt, die Längen im Dokument ändern kann, Rechtschreiben prüfen, Leseniveau anpassen, etc. Ne? Und das sind so Funktionen, die wir aus DeepL kennen, ne? Aus diesem deutschen KI-Startup, wenn man so will, aus Köln. Aber das ist da mit drin, und das finde ich super schön, dass das jetzt auch tatsächlich als UI-Erweiterung oder Optimierung jetzt erscheinen wird.
Es erinnert mich sehr an das, ich denke die ganze Zeit drüber nach und suche hier parallel. Es gab in einem unserer Ausgaben vor, weiß ich nicht, 2-3 Monaten schon mal ein Startup, was so ein bisschen durch die, oder AI-Unternehmen, was durch die Decke ging, die einen ähnlichen Approach hatten. Da ging es auch sehr stark um das Thema Anwendungsentwicklung. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Weißt du noch, wer das war?
Nee. Muss ich nachlesen. Ja.
Ich such's mal für die Shownotes raus. Genau, dann habe ich noch so 2-3 Sachen, mehr oder weniger witzige oder na, nicht witzig, aus dem Reich der Hardware gibt's noch mal ein bisschen was Neues. Nachdem du dir ja immer noch keine Vision Pro gekauft hast und offensichtlich auch noch keine Meta Quest, gibt es aber etwas von Ray-Ban. Die Smart Glasses von Ray-Ban sind nochmal aufgewertet worden durch ein neues Firmware-Update. Also da setzt Meta zusammen mit Ray-Ban augenscheinlich sehr viel drauf auf das Thema. Die Ray-Ban Smart Glasses, wer sie nicht kennt, sind ja im Grunde nichts anderes als eine Brille. Also es gibt keine visuelle Funktion, aber mit eingebauten wie heißt es, Knochenschall-Kopfhörer als auch Mikrofon und Kamera. Das heißt, man kann halt auf eine sehr natürliche Art und Weise mit seinem Chatbot interagieren. Man kann fragen, was sehe ich hier vor mir? Man kann sich Kontext holen. Man kann aber auch jetzt mit dem neuen Firmware-Updates QR-Codes erkennen und das abspeichern, und man kann auch Erinnerungsfunktionen hinzufügen nach dem Motto, ich parke hier, das finde ich ganz cool, erinnere mich dran oder sag mir später den Weg zurück zum Auto, und die Brille erfasst das dann entsprechend alles.
Aber das ist cool, dass sie es jetzt so ein bisschen erweitern, weil also ich habe die tatsächlich auch schon 2-3 Mal aufgehabt.
Wie sieht die denn aus?
Die auch, also die sieht halt aus wie so eine normale, bisschen dickere vom Steg her Ray-Ban-Brille. Die gibt's halt mittlerweile auch nicht nur in schwarz, sondern auch in schöneren Farben und auch, also echt cool, echt sexy. Und ich bin ja auch selber so 50% Brillenträger im Leben. Also habe ich mir gedacht, naja, warum denn eigentlich nicht so ein Ding? Versus halt Apple Vision Pro. Aber die Haupt-Use-Cases sind, ne, du nimmst halt irgendwie schnell ein Foto oder ein Videosnippet für Facebook, Insta auf. Und es ist halt, das sind einfach nicht meine Portale. Und deswegen macht das halt irgendwie für mich nicht so viel Sinn. Aber wenn du es jetzt breiter und generischer machst, wie halt über dieses Merke dir, wo mein Auto steht, Funktion oder QR-Codes, die es ja fairerweise im echten Leben sehr wenig gibt, ne, außer jetzt, keine Ahnung, auf Speisekarten in Restaurants oder sowas, dann finde ich das schon wieder echt cool. Die haben eine gute Laufzeit mittlerweile, die haben schöne Designs, die Akkus sind, glaube ich, sauber verarbeitet und die kosten halt auch jetzt nicht so ein Vermögen.
Nee, ich glaube, ich meine 199, oder? Kann das sein?
Ja, das Einstiegsmodell. Ich glaube, das, womit du wirklich was anfangen kannst, ist dann schon wieder bei 3,99. Aber das sind dann auch so wieder die Designvarianten. Das ist halt immer noch nicht mal ein Zehntel von Apple Vision Pro mit entsprechendem Zubehör.
Ja, ich werde das auch weiter stressen, ja, solange bis du hier mit der Taucherbrille sitzt.
Das merkt man gar nicht.
Das merkt man gar nicht, genau. Dann gibt es nur noch eine kleine, aber man merkt natürlich, was man schon merkt, das ganze Thema Hardware ist noch nicht vom Tisch. Ich habe auch jetzt jüngst noch mal gelesen, hier steht es zwar nicht, aber dass der Chef, ehemaliger Chefdesigner von Apple, John Ivy, ich glaube wohl, ne? Johnny Ivy, so rum war es, zusammen mit Sam Altman nach wie vor an einer eigenen Hardware tüftelt. Das ist wohl noch nicht vom Tisch. Und das ganze Thema AI ist ja in jeder Hardware, die man sich vorstellen kann, so natürlich auch in der neuesten Amazon Fire HD Generation, also die nächsten Tablets, die jetzt rauskommen, Version 8, mit, wie Amazon sagt, mit umfangreichen AI-Features. Hm. Im Grunde wird das was sehr Ähnliches sein, wie wir jetzt bei Samsung erleben, aber auch wie wir bei Apple erleben. Das heißt, das ganze Thema Betriebssystem ist einfach mehr mit AI-Funktionalitäten ausgestattet und erweitert. Das werden wir sicherlich in immer mehr sehen und auf immer mehr Geräten sehen. Ich bin übrigens sehr gespannt auf Apple Intelligence. Ich habe es mir mal angeschaut. Das, was man bisher testen kann, ist ja sehr reduziert auf so ein bisschen Siri und so ein bisschen Retuschieren. Das funktioniert schon ganz gut, aber so richtig vom Hocker gehauen hat mich das alles noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Mal schauen, wenn es dann wirklich live und in der Fläche verfügbar ist. Ja, das war so meine Nachrichten. Ich habe gesehen, du hast oben noch ein, zwei Sachen.
Ja, zwei vielleicht noch, und dann, ich glaube, dann schließen wir es. Aber also bei Klarna ist ja so ganz viel passiert. Wir haben ja vor, ich weiß nicht, einem Vierteljahr oder 4 Monaten darüber berichtet, dass der Sebastian Siemiatkowski, der CEO und Gründer von Klarna, das Thema KI total umarmt und hat, glaube ich, als erstes seinen Kundenservice durch so ein Chatbot so ein bisschen obsolet gemacht und ist halt sofort irgendwie mit der Tür ins Investorenhaus gefallen und hat halt gesagt, dadurch fallen halt irgendwie 700 Stellen jetzt auch verlässlich weg. Das Ding ist super, das funktioniert einwandfrei, ist so ein bisschen auch die Blaupause für viele andere Fintechs. Revolut hat seinen Chatbot eigentlich 1:1 genau so gebaut und funktioniert auch sehr gut, und jetzt zündet Klarna irgendwie so diesen nächsten Turbo. Wir haben ja darüber gesprochen, dass sie viel jetzt über Marketing Automation machen wollen, dass sie keine Kampagnen und Content Snippets mehr selber bauen, sondern das alles nur noch über eigene Gen AI Dinger halt, also ne, Systeme dann auch integrieren. Und ich will das jetzt auch gar nicht alles aufwärmen. Ich selber habe irgendwie 2 Artikel über Klarna auch geschrieben, so zum Thema KI-Bank der Zukunft und Co. Aber einen Ansatz finde ich so ganz spannend, und das ist, was die jetzt auch mit seinen oder mit den Partnerschaften von diesen typischen Software-as-a-Service-Giganten Salesforce und auch Workday machen. Die haben nämlich einmal komplett die Verträge gekündigt und wollen damit massiv umstrukturieren oder viel massiver, als der Markt halt eigentlich erwartet. Das heißt, in den kommenden Wochen möchte Klarna dann ihre SaaS-Plattform durch komplett selbstentwickelte Lösungen über GenAI ersetzen. Natürlich in allererster Linie, um Kosten zu senken. Sie wollen flexibler sein, aber sie wollen ja vor allem irgendwie ihre Valuation, also den Unternehmenswert vor dem geplanten IPO jetzt in die Höhe treiben. Aber die sagen ganz klar, oder er sagt in einem Interview, ich glaube auf Bloomberg, dass Gen AI es Klarna zu 100% ermöglichen soll, externe Software-as-a-Service-Funktionalitäten durch komplett eigene Technologien zu ersetzen. Und ob das so wirklich funktioniert, das sei mal dahingestellt. Ja, da hat jetzt irgendwie Philipp Klöckner vom Doppelgänger oder Holger Czapitz vom Welt-Podcast schon so ein bisschen drüber geschrieben und philosophiert. Aber wenn sowas zur Blaupause wird, dann haben B2B-Software-as-a-Service-Anbieter wie ein Salesforce natürlich ein massives Problem, denn mehr und mehr Digitalfirmen sprechen öffentlich darüber, ihre Services und Subscriptions runterzufahren und dann auch auf eigene Lösungen zu setzen. Ich glaube, Salesforce hat das schon so ein bisschen erkannt. Die haben jetzt in einem exklusiven Interview auf Fortune mal so eine harte Wende zumindest vorgestellt und sagen, ja, sie setzen auch voll auf AI. Sie machen jetzt Investments in Anthropic, Cohere haben sie investiert, Together AI auch. Aber ich glaube, das ist so der Beginn, dass diese SaaS-Landschaft einfach wirklich vor einem tiefgreifenden Wandel stehen wird und das typische Subscription-Enterprise-SaaS-Modell vielleicht ein Auslaufmodell sein wird. Echt spannend. Genau, und zweites Total. Thema noch. Was wir auch hier schon mal besprochen haben, das war Perplexity und dass sie ja vielleicht so einen Google-Angriff auf das Thema Werbemodell anstreben wollen. Das ist ja unser beider Lieblings-KI-Suchmaschine Perplexity, wenn man so will. Das führt nach Berichten der Financial Times jetzt zurzeit Gespräche mit riesigen Brands, unter anderem Nike, um so ein neues Werbemodell in der Search Industry halt auszuprobieren, und wir sprechen tatsächlich von etablieren. Und wir haben ja hier schon mal darüber gesprochen, dass Perplexity quasi die Vorherrschaft von Google in diesem 300 Milliarden schweren Search-Markt irgendwie angreifen möchte. Und genau das haben sie jetzt letzte Woche gelauncht. Sie möchten das von Google auktionsbasierte Anzeigensystem komplett umgestalten und wollen Marken stattdessen gesponserte Fragen anbieten, die sie dann von den Werbetreibenden als genehmigte KI-Antworten folgen lassen. Ne? Dieses Google-Modell, das funktioniert ja, wenn man so mal ganz simpel gesprochen, so ganz einfach, dass sie halt Werbekunden für Klicks bezahlen lassen, also CPC, ne? Kost-per-Klick-Modell, ist total etabliert, gibt es seit 100 Jahren. Und im Perplexity-Modell zahlt man nicht mehr per Klick, sondern wirklich für die effektiv genutzte Reichweite. Also dieses CPM-Modell, das nennt sich Cost per Mill, also Cost per Impressions, wenn man so will. Und der Preisunterschied soll aber bei plus $50 im Perplexity-Modell für große Brands sein. Das heißt, bis Ende 24 will Perplexity jetzt diesen CPM-basierten Anzeigemechanismus einführen und bis dahin vor allem Premium-Brands für dieses Modell gewinnen. Und ich glaube, also wenn das wirklich klappt und die Marketeers von den relevanten Brands hier drauf hüpfen, dann kann das Suchgeschäft tatsächlich den radikalsten Wandel seit Beginn erleben. Hängt natürlich total davon ab, ob dieses neue Anzeigensystem von Perplexity dann auch funktioniert und wie schnell das Startup dann auch so seine Suchanfragen skalieren kann. Ich habe nochmal nachgeschaut. Perplexity selbst hat gesagt, dass sie im Juli schon 250 Millionen Suchanfragen über die Plattform gestellt bekommen haben. Das ist viel, ne? 250 Millionen muss halt auch, also das war halt der Juli. Auf Google werden immer noch jeden Tag um die 3,4 Milliarden Suchen begonnen. Ist das schon, trotzdem ist es ein relevanter Teil, finde ich.
Ja, absolut. Mich hat die Nachricht so ein bisschen verängstigt, wenn ich ehrlich bin. Da haben wir nämlich auch schon mal drüber gesprochen. In dem Moment, wo mich natürlich als Werbetreibender Ergebnisse beeinflussen kann oder ein anderes Ranking bekomme, bin ich natürlich auch ganz schnell bei solchen Sachen wie, was ist, wenn Wahlkampf ist und dann auf einmal Trump irgendwie bei Perplexity, anfängt, dort Werbung in Anführungsstrichen zu schalten. Das finde ich ein bisschen schwierig bis hin zu spannend, wie man das lösen möchte, weil ich möchte natürlich Informationen haben, die im weitesten Sinne neutral sind, wohl wissend, dass es das wahrscheinlich auch nicht gibt, so richtig neutrale Informationen. Das sehen wir ja nicht nur an den AIs, beispielsweise an LLama, aber auch an anderen generativen AIs, dass das nicht immer 100% neutral ist. Aber in dem Moment, wo natürlich ein richtiges Businessmodell werbebasierend aufs Tableau kommt, ja, spannend. Ich habe aber noch eine Sache, die wollte ich noch, weil du sagst, du hast noch zwei, ich habe noch eine mini-kleine Sache, die ich lustig als auch erschreckend zugleich finde. Ich habe Anfang der Woche ebenfalls einen LinkedIn-Post dazu geschrieben, nämlich die Suche nach dem Baby Peacock. Wer bei Google nach dem Baby V sucht, findet in der Google Bildersuche, ich würde mal sagen, 80% an Bildern, die kein Baby V sind, also zwar sehr süß aussehen, aber halt AI-generierte Bilder sind. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Google rankt natürlich das, was am meisten geklickt wird, an erster Stelle. Und es hat wiederum vor einigen Wochen diverse Bilder, die viral gegangen sind. Man hat nämlich über Flux und Co. ein Baby-V generieren lassen. Super süß, süßer kleiner Vogel, hat nur nichts mit dem echten V zu tun. Und heißt oder zeigt auch, wie wenig verlässlich eigentlich die Ergebnisse und der Content ist, den wir dargestellt bekommen oder angezeigt bekommen. Und da würde ich mit dir, Sascha, tatsächlich gerne mal ein Deep Dive machen, wie wir uns in Zukunft davor schützen, beziehungsweise was mögliche Wege sein könnten, zu verifizieren, dass das, was wir angezeigt bekommen, auch, naja, wenigstens ein wenig der Realität entspricht.
Ich kann dir nicht folgen. Ich bin abgedriftet in den Bildersuchen von Baby V. Es ist echt Cuteness Overload. Aber wahrscheinlich ist kein einziges Bild, was ich hier sehe, das, was du beschreibst, weil es ist genauso, wenn dann, also da drunter kommt dann, wie sehen junge Pfauen aus? Und da steht, ein junges Küken hat ein helles, braunes Nest- und Daunenkleid und ist etwas dunkler an der Oberseite. Nichts davon ist dunkel. Es ist einfach ein wunderschönes Farbentier, aber offenbar alles fake.
Ja, das Interessante ist, also ich will dem V nicht so nahe treten, aber wie beim Entlein, es gibt das hässliche Entlein und der V ist halt als Baby kein so wirklich prachtvoller Vogel. Aber ja, schaut es euch an, sucht einfach mal bei Google nach Baby V oder im Englischen Baby Peacock und dann werdet ihr überrascht sein.
Genau. Das ist wie bei uns beiden.
Ich glaube, wir sind am Ende, ne?
Damit schließen wir die Folge, genau. Das war die heutige Folge, Folge 22 hattest du im Intro gesagt. Wir bleiben dran, versprochen. Freuen uns, wenn ihr uns auch treu bleibt. Bis bald, ihr Lieben.
Bis bald. Macht's gut.